Neue Kapitel, der Podcast für die Buchbranche vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Hier sprechen wir über Themen, die alle drei Sparten der Branche jetzt und in Zukunft beschäftigen. Die heutige Folge hostet unser Hauptgeschäftsführer Peter Kraus vom Kleff. Viel Spaß beim Zuhören.
Ich begrüße Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlich zur ersten Folge unseres neuen Podcasts und freue mich sehr und fühle mich auch geehrt, heute Ihr Host zu sein. Der Börsenverein wird 2025 200 Jahre alt und das haben wir zum Anlass genommen, Themen, die für die Branche wichtig sind, in einem Podcast zu besprechen. In unserer ersten Folge sprechen wir über ein Thema, das uns ständig begleitet und unter den Nägeln brennt, nämlich über die Wirtschaftlichkeit. Wie hat sich die Lage der Branche in den letzten Jahren entwickelt? Es wird um Erst- und Nachauflagenhöhe gehen, um Preisentwicklung bei Novitäten und Backlist. Und wir fragen uns auch, wie man am besten an eine Prozessanalyse rangeht, um die eigenen Abläufe im Verlag oder in der Buchhandlung zu optimieren. Für all diese Fragen habe ich heute eine wunderbare Gesprächspartnerin, nämlich Susanne Hemming. Sie ist Produktmanagerin für Verlagslösungen bei Libri. Als gelernte Buchhändlerin und anschließend 15 Jahren bei Libri im Vertrieb hat sie den Sortimentsbuchhandel mit seinen Herausforderungen intensiv kennengelernt. Libris Umzug nach Bad Hersfeld hat Susanne Hemming als Vertriebsleiterin unmittelbar begleitet und anschließend für einige Jahre den internationalen Vertrieb verantwortet. Ab 2010 kam sie dann zur HGV, wo wir uns beide auch persönlich kennengelernt haben. Hier hat sie als Prokuristin mit Verantwortung für Kundenservice und Logistiksteuerung zum Wachstum der HGV beigetragen und die Verlagskunden bei vielen Herausforderungen erfolgreich unterstützt. Nun ist sie seit anderthalb Jahren wieder zu Libri zurückgekehrt und baut als Produktmanagerin für Verlagslösungen Angebote für Verlage aus und auf. In Summe also 35 Jahre Verlagserfahrung. Hallo liebe Susanne, schön, dass du da bist.
Hallo Peter. Ich danke dir für diese netten Worte und für die Einladung zu dem heutigen Podcast, über die ich mich sehr gefreut habe und die mich auch sehr ehrt. Und ich hoffe, dass ich zu den Themen, die wir besprechen wollen, ein bisschen was sagen kann aus meiner Berufserfahrung und freue mich auf das Gespräch. Vielen Dank.
Sehr gerne. Susanne, wir kennen uns jetzt schon so lange und arbeiten auch beide seit langem in der Branche. Du zuerst bei Libri, dann bei der HGV, nun wieder bei Libri. Was ist deine Beobachtung in den letzten Jahren? Wie hat sich die wirtschaftliche Lage in der Branche entwickelt?
Gut, die letzten 5 Jahre waren ja wirklich besonders und intensiv, vor allem auch durch Corona und die Folgen, die sich daraus ergeben haben, in der die Branche aber auch wieder gezeigt hat, was in ihr steckt. Also ich möchte sehr gerne sozusagen neben den kritischen Themen und den Herausforderungen auch immer wieder auf die Chancen und die Stärken unserer Branche eingehen, weil ich nicht zuletzt deswegen immer noch in der Branche arbeite und wahnsinnig stolz bin auf diese Branche. Also in der Zeit haben wir eben gezeigt, was in uns steckt und wir haben auch gezeigt, wie wichtig unser Produkt für die Gesellschaft ist. Und das ist natürlich eine Stärkung unseres Selbstbewusstseins, was uns immer wieder bewusst sein sollte. Aber natürlich haben wir in dieser Zeit und vor allem danach durch die schwierige politische Situation auch wirklich massive Herausforderungen gesehen und müssen denen weiterhin begegnen. Das wissen wir alle. Wirtschaftlich, bürokratisch, allgemeine Herausforderungen, also Stichworte wären Kostendruck, Fachkräftemangel, auch bei uns in der Branche, aber natürlich Frequenzrückgänge, Nachfolgeprobleme in den Buchhandlungen. Wir haben immer mehr rechtliche, politische Rahmenbedingungen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Stichworte EUDR, GPSR. Menschen in Unternehmen müssen sich damit beschäftigen, haben dadurch weniger produktive Zeit, müssen für sich fachfremde Inhalte erarbeiten und in ihren Unternehmen eben zur Umsetzung bringen, was wahnsinnig teuer ist. Wir haben das gesellschaftliche Thema mit der Leseförderung, um nur einige Beispiele zu nennen. Aber ich finde eben, die letzten Jahre haben auch gezeigt, wie widerstandsfähig unsere Branche ist. Neumodisch würde man resilient sagen, aber das ist es ja auch wirklich. Gleichzeitig sind unsere Kolleginnen und Kollegen in den Unternehmen wahnsinnig kreativ und engagiert. Und wir haben auch eine große Stärkung erlebt durch neue Trends, die uns neue Leserschaften bringen. Beispiel New Adult, BookTok und so weiter.
Ja, und hier Resilienz trifft ja bei unserer Branche auch auf Passion. Ich glaube, wir sind stellvertretend hier für Leute, die sich wahnsinnig gerne in dieser Branche bewegen. Und wir sind unseres gesellschaftspolitischen Auftrags ja genauso bewusst wie des wirtschaftlichen. Das ist ja eine Wirtschaftskulturbranche. Du hast das schon angesprochen, durch Bürokratie ist das ja nochmal gesteigert worden. Wie geht ihr denn bei Libri mit dem Thema Kostendruck um, ganz konkret?
Ja, gut, also bei uns ist natürlich der Kostendruck auch immens gestiegen. Allein die Energiekosten in den letzten Jahren haben uns sozusagen, würde ich sagen, fast aufgefressen, aber auf jeden Fall große Probleme beschert. Auf der anderen Seite sehen wir eben auch solche Situationen immer als Motor für Veränderungen und für Innovationen. Wir versuchen natürlich im eigenen Interesse, aber immer auch im Interesse unserer Rolle in der Branche, effizientere Lösungen zu finden. Zum Beispiel mit dem großen Investment, das Libri getan hat, um die Print-on-Demand-Produktion in Bad Hersfeld oder nach Bad Hersfeld umzuziehen. Sie gab es ja auch schon vorher, aber eben auch dort eine wahnsinnig gute Integration in die Logistik zu ermöglichen und das der Branche anzubieten in all der Vielfältigkeit der Angebote, die sich daraus ergeben. Aber für uns ist eben sozusagen, das möchte ich hier nochmal ganz klar sagen, die Preisbindung als Basis für alles, was wir hier gemeinsam tun, die wichtigste Voraussetzung. Und das ist auch etwas, für das wir uns immer wieder einsetzen.
Ja, der Garant für die Vielfalt, die unsere Branche ja so ganz besonders macht mit über 60.000 Novitäten, ist sicher ein Baustein, die Preisbindung, die eben den Preiswettbewerb ausschließt und dass ich als Buchkäuferin sicher bin, das Buch kostet bei mir im Kiez genauso viel wie irgendwo online. Du hast das Thema Bad Hersfeld und Print on Demand schon angesprochen. Gehen wir mal ein bisschen tiefer ins Thema. Ich kann mich selbst erinnern aus meiner Verlagszeit, dass die richtige Erst- und Nachauflagenhöhe zu disponieren eine große Kunstfertigkeit ist. Mit natürlich auch erheblichen Folgen, sowohl für die Wirtschaftlichkeit als auch die Nachhaltigkeit in Unternehmen. Also hier genau die richtige Auflage zu bestimmen und auch zu wissen, wann bestelle ich die richtige Nachauflage, das ist nicht ohne und es hat ja auch sehr viel dann mit Lagerbeständen oder Überbeständen zu tun. Siehst du, dass die Verlage die neuen Chancen, die sich durch Print on Demand oder gar Print to Order, also erst Produktion des Buches im Moment, wenn ein Kunde das bestellt, dass die Verlage das erkannt haben und nutzen sie dies?
Bevor ich die Frage beantworte, vielleicht auch noch mal kurz aus meiner Erfahrung zurück zu dem Thema Auflagenkalkulation und was hat sich da in den letzten Jahren geändert. Also ich habe großen Respekt davor, diese Aufgabe zu bewältigen, weil sie eben, glaube ich, zunehmend schwieriger wird, da der Handel sich so unterschiedlich oder anders verhält als früher. Also zu Beginn meiner Berufszeit war es eigentlich irgendwie klar, die Vertreter gingen in die Buchhandlungen und stellten die neuen Programme vor und dann hatte man als Verlag schon mal einen sehr guten Indikator dafür, wie kommt ein Titel an, welche Stückzahlen werden gehen, wie hoch muss die Erstauflage sein und so. Es waren trotzdem schwierige Entscheidungen, aber ich glaube, man hatte eben gute Informationen zur Hand, an denen man diese Entscheidungen festmachen konnte. Und wir sehen ja jetzt in den letzten Jahren, dass sich das total verändert hat, dass die Händler immer später bestellen, speziell die Großkunden, auch kleinteiliger. Sie gehen weniger Risiko ein bei der Erstbestellung und erwarten dann aber im Grunde kontinuierlich ununterbrochen Lieferbarkeit vom Verlag. Und dieses Spannungsfeld irgendwie gut zu bewirtschaften, stelle ich mir wahnsinnig schwer vor. Aber auf der anderen Seite, und da sozusagen die Frage zu PUD, da gibt es neue Chancen. Da kann man, glaube ich, flexibler Situationen auch überbrücken durch PUD. Und die Frage, glaube ich, dass Verlage das schon sozusagen vollumfänglich als Chancen auf dem Zettel haben? Nein, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, wir stehen da noch ziemlich am Anfang, zumindest wenn man die gesamte Branche anguckt. Es gibt Beispiele, zum Beispiel bei den Fachverlagen, wo Unternehmen schon seit Jahren, Jahrzehnten und auch völlig selbstverständlich zum Teil auch zu 100% auf POD setzen. Da gibt es so Zero-Inventory-Modelle. Verlage haben gar keine Lagerhaltung mehr, sondern produzieren nur on-demand. Das ist aber ein relativ spezielles Segment und in der Breite hat sich das noch nicht niedergeschlagen. Wir werden häufig mit POD wir kommen mit Verlagen ins Gespräch, die Interesse daran haben, ihre Backlist lieferbar zu halten. Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt und da kommt POD ja auch ein Stück weit her. Aber ich glaube, wir müssen da eben viel weiter denken und POD ganzheitlich in die Prozesse integrieren, von Beginn an, nicht wirklich erst sozusagen, wenn ein Titel zur Backlist wird, sondern im Grunde im Entstehungsprozess der Novität schon mitdenken, dass eine Lieferbarkeit in POD super nützlich ist und dem Umsatz hilft.
Ja, und du hast ja zu Beginn sehr stark betont, wie resilient unsere Branche ist. Nun ist ja Anpassungsfähigkeit, sich auf Neues anstellen, ein wesentlicher Bestandteil von Resilienz. Die Zeiten, die wir beide ja auch noch kennen, wo man einfach die Vormerker genommen hat und einen Multiplikator auf die Vormerker und wusste, eine gute Erstauflage, die sind vorbei. Und die Zeiten, wo man Stückkosten nur betrachtet hat, die sind ja auch vorbei. Das heißt, es ist ja im POD-Bereich wesentlich, sich anzuschauen, wie sind die Gesamtkosten und die Prozesskosten, nicht nur die Stückherstellkosten zu sehen. Da sind ja neue Instrumente sehr gefragt. Auch um diese Auflage zu sehen, wie ist denn deine Erfahrung, wie geht es mit neuen KI-Tools zur besseren Dispo zum Beispiel. Kommt das schon zum Einsatz und wie siehst du da den ganzen Fokus?
Also wir bei Libri, für uns ist die Dispo natürlich ein wesentlicher Prozess. Also das Disponieren, das bedarfsgerechte Disponieren von Hunderttausenden von Artikeln ist eine tägliche Herausforderung von uns. Und wir setzen da immer auf die Mischung aus Menschen und Daten. Und sozusagen datenbasiert Entscheidungen zu treffen, ist bei uns im Unternehmen sehr wichtig, vor allem aber in der Dispo, wo es eben auch darum geht, große Datenmengen sozusagen zu analysieren und mit welcher Methode man das dann macht, ob es eben eher klassische Analyse ist oder so Analytics-Tools oder Data Science, wo es darum geht, wirklich große Datenmengen zu analysieren oder auch um noch den Schritt weiter KI, also generative KI, wo dann auch quasi Trends und Empfehlungen abgeleitet werden. Das nutzen wir im Grunde so, wie es uns sinnvoll erscheint. Bei den beiden ersten Kategorien auch schon seit vielen, vielen Jahren. Anders kann man diese Mengen ja gar nicht vernünftig disponieren.
Also es ist eine gute Mischung aus Unterstützungsleistungen, die moderne statistische Methoden, wie es ja KI ist, sind und trotzdem auch Faktor Mensch ist für euch wichtig.
Auf jeden Fall. Die Erfahrung gerade im Einkauf ist im Moment, also man kann sie wunderbar ergänzen durch Maschinen und durch Daten, aber noch nicht ersetzen.
Kommen wir zum einem Thema, was auch jedes Mal eine Glaubensentscheidung, glaube ich, im Verlag ist. Und du hast ja die Wichtigkeit der Buchpreisbindung angesprochen. Die Verlage sind ja durch ihre Preispolitik im Grunde für die ganze Wertschöpfungskette verantwortlich. Wenn wir uns die Preisentwicklung bei Novitäten und Backlist anschauen, hier haben wir ja auch dank deiner Initiative eine große Analyse gestartet. Und wie siehst du in diesem Zusammenhang die Entwicklung von Backlist und Frontlist und auch das Thema, was sich dann ja anschließt bei Backlist? Soll man weiter die Preise aufdrucken oder soll man sie besser nicht aufdrucken und dann bedarfsgerecht etikettieren, auch zum Beispiel, um flexibler zu sein bei Preisänderungen?
Ja, also diese Analyse, muss ich sagen, die war echt ein Augenöffner. Also ich glaube, für alle Beteiligten, die zumindest bisher, denen die Ergebnisse bisher dargestellt wurden oder vorgestellt wurden, für mich waren drei wesentliche Erkenntnisse da drin. Also zum einen eben die Frage, die wir uns ja im Vorwege gestellt haben, hat die Backlist überhaupt einen Hebel, der groß genug ist, dass man daraus ein Thema machen sollte? Ne? Oder ist sie inzwischen so klein geworden in der Bedeutung, dass die Preisveränderung dort auch keine große Relevanz hat? Und das war eigentlich die allererste wahnsinnig gute Erkenntnis. Nein, die Backlist ist überhaupt nicht klein geworden. Im Gegenteil, sie ist riesengroß und sie ist auch über die letzten Jahre kontinuierlich gewachsen. Wir hatten im letzten Jahr am Absatz 58% Backlist-Anteil, was ja bedeutet, diese Branche lebt zu einem wesentlichen Teil von Titeln, die nicht neu sind, sondern die schon durchaus ein paar Jahre auf dem Puckel haben. Und das fand ich an sich schon eine wahnsinnig gute Erkenntnis, weil es ja einfach auch heißt, die Vielfalt ist wichtig. Wir brauchen das. Wir brauchen das nicht nur jedes Jahr sozusagen in einer neuen Produktion, sondern eben auch die Backlist-Artikel, die Steady-Seller, die Titel, die sich über Jahre hinweg gut verkaufen. Also das war schon mal sozusagen auch ganz unabhängig von dem Thema Preise für mich eine super gute Erkenntnis. Aber natürlich auch der zweite Punkt, nämlich dass das Preisniveau in der Backlist nicht so schnell oder nicht an das heranreicht, dass die Novitäten inzwischen haben. Da haben die Verlage in der letzten Zeit viel gemacht, auch auf Druck des Handels. Und wir haben ja auch gesehen, dass die Käufer das akzeptieren. Also diese Diskussion vorher, Preisschwellen und das können wir nicht, da können wir nicht rübergehen und so, dass ich glaube, das haben wir alle überwunden. Wir haben gelernt, dass Buchkäufer Preise akzeptieren, die jenseits der 20 Euro liegen für ein Hardcover, auch jenseits der 25 Euro. Wir müssen jetzt eben zusehen, dass sozusagen die Breite unserer Sortimente auch in den Genuss dieser Preisanpassungen kommt. Und für mich war der dritte Effekt oder die dritte Erkenntnis, dass sich diese ganzen Phänomene durch alle Warengruppen ziehen. Also es kann sich eigentlich auch keiner hinstellen und sagen, ich habe damit nichts zu tun, betrifft mich nicht, weil es sozusagen natürlich mit unterschiedlichen Ausprägungen, aber eigentlich jede Warengruppe ist davon betroffen. Überall sehen wir diesen Effekt, dass die Preise in der Backlist den Novitäten hinterherhinken. Und ja, natürlich ist die nächste Frage, wie macht man es jetzt? Was tut man, damit wir diese Effekte eben auch nutzen können? Und das ist natürlich komplex, wie fast jedes Thema, was man sich vornimmt, wo eine große Wirkung dahinter steht. Da kann man ja nicht einfach sagen, so schwupp, jetzt mache ich mal neue Preise, weil wir eben wissen, die Preise sind aufgedruckt und irgendwo irgendwo in der Wertschöpfungskette, in der Lieferkette müssten dann Bücher gegebenenfalls auch umetikettiert werden. Wir wollen aber versuchen, hier sozusagen nicht in eine Ja-Aber-Diskussion, sondern in eine Warum-Nicht-Diskussion zu kommen.
Gut, ja.
Deswegen auch erstmal Lösungen erarbeiten und nicht gleich mit den Befindlichkeiten und sozusagen Schwierigkeiten starten. Und die AG, die sich um dieses Thema gekümmert hat, wird im nächsten Schritt auch sich um Lösungsmöglichkeiten kümmern und die dann in der Branche vorstellen und diskutieren.
Wir sind ja beides kaufmännisch orientierte Menschen. Da kann man ja auch sagen, wenn man das rational sieht, habe ich bei dir raus, dass zum einen sich jeder Verlag und die Verlage sind ja individuell für ihre Preisfindung zuständig, bewusst werden sollte, wie groß ist eigentlich meine Backlist, wie bedeutend ist die und wie systematisch muss ich das auch nachverfolgen, um hier bestimmte Elastizitäten festzustellen. Das Etikettieren verstehe ich dich auch so, dass man hier auch ganz knochentrocken wirtschaftlich sagen kann, wenn ich jetzt im Laden umetikettieren müsste, da muss ich ja schauen, wie viel kostet mich das, diese Aufbringung und wie viel habe ich da mehr an Marge. Und ich glaube, das ist das Wesentliche, was wir, und da bin ich auch froh, dass wir auch dank deines Mitwirkens und der Analysen, die wir da haben, auf eine sachliche Ebene gekommen sind, dass man nicht dieses Du oder Ich, sondern das Warum nicht gemeinsam, das finde ich gut.
Ja, genau. Das sehe ich auch so. Und wir haben ja Beispiele auch vor Augen. Also die Kollegen in Österreich machen genau das schon seit vielen Jahren. Und sie machen es, wie sie immer wieder betonen, gerne. Also ich meine mit machen, das Etikettieren in den Buchhandlungen, weil sie eben genau wissen, dass sich das wirtschaftlich absolut lohnt.
Ja, und da habe ich ja auch gelernt von dem Kollegen, der bei uns zu Gast war, dass das Etikett ja für wesentlich mehr als nur einen Preis genutzt werden kann. Also Regalplatz, Fläche, Informationen, wann bestellt und so weiter. Ich glaube, hier liegt ein enormer Prozesshebel, den man noch nicht nutzen kann. Wenn wir über Prozesshebel reden und über das ganze Thema Wirtschaften und nachhaltig wirtschaften, dann seid ja gerade ihr hier bei Libri in einer Schlüsselrolle zusammen mit den anderen, die Bücher von A nach B bringen. Wenn wir also gucken, nachhaltiges Arbeiten, welche Rolle spielen denn bei euch Verpackungen, also Plastikwanne oder Karton auf dem Transportweg und im Verkehr? Wie ist da so die momentane Situation, dein Ausblick?
Also es spielt natürlich eine riesengroße Rolle. Wir fahren ja jeden Tag in jeden Winkel des Landes und diese Ware wird in Mehrwegwannen transportiert, auch schon seit Jahrzehnten. Auch das ist für mich zum Beispiel so ein super Beispiel für das, was unsere Branche kann, auch im Vergleich zu vielen anderen, dass wir eben Mehrwegsysteme haben schon, ich weiß gar nicht genau seit wann, aber bestimmt seit 30, 40 Jahren, behaupte ich jetzt einfach mal. Auf jeden Fall schon lange, bevor jemand über Nachhaltigkeit geredet hat. Für uns ist halt dieser Wannenbehälter ja viel mehr als nur ein Transportmittel. Das ist auch gleichzeitig in unserer Logistik quasi die Einheit, mit der wir arbeiten, genauso wie es in den großen VAs und bei den anderen Warsortimenten ist. Und wir wollen jetzt, im Rahmen der IG Nachhaltigkeit gibt es eine Gruppe, die sich um Logistikthemen kümmert und innerhalb dieser AG Logistik haben wir es uns zum Ziel gemacht, auch hier mehr sozusagen weg vom Bauchgefühl und hin zu einer klaren Einschätzung und Analyse zu kommen, wie nachhaltig ist eigentlich die Mehrwegwanne im Vergleich zu einem Karton, um dann als Ergebnis auch eine Empfehlung aussprechen zu können an die Händler. Bitte nutzt mehr die Mehrwegwanne und auch um zum Beispiel das Branchenmarketing damit zu füttern. Diese Studie, die wir in Auftrag gegeben haben, gemeinsam mit dem Börsenverein, die wird mit der Universität Kassel durchgeführt im Fachgebiet Sustainable Technology Design, sodass das Ganze eben auch ein wissenschaftliches Fundament hat. Und wir hoffen, im ersten Halbjahr nächsten Jahres da zu einem Ergebnis zu kommen und dann eben auch sozusagen dann an der Branche nochmal zu zeigen, was wir alles schon können und gerade in puncto Nachhaltigkeit, wie gut wir da aufgestellt sind.
Ich muss hier für unsere Hörerinnen und Hörer gerade eine Beobachtung teilen, während ich dich sprechen hörte. Ich habe ja gesagt, der Verband wird 2025 200 Jahre alt. Und gerade in diesen Interessensgruppen, wie von dir geschildert bei der Frage Wanne oder Karton, zeigt sich ja, wie toll es ist, dreispartig zusammenzuarbeiten, weil wir dann gemeinsam über Lösungen reden auf Basis von Fakten. Und das freut mich sehr, dass wir hier auch beim Thema Nachhaltigkeit dabei sind. Du hast schon vorhin angesprochen, Thema Backlist, Preise, Etiketten aufbringen. Da geht es ja um das Hinterfragen von Gewohnheiten und die Dinge anders zu machen. Wenn wir so ein bisschen konkreter werden zu Maßnahmen und Tipps. Wir fragen uns ja bei manchen, warum machen wir das eigentlich so, wie wir es immer gemacht hatten und wie sollen wir es in Zukunft handhaben? Das sind vermutlich Fragen, die alle in unserer Branche haben. Und vor diesen Fragen haben wir natürlich auch ein bisschen Respekt, denn wir wissen nicht so genau, wie wir sie stellen müssen und was man dann auch mit den Reaktionen daraus macht. Wenn wir zum Beispiel über das Thema Prozessanalysen reden und Prozessoptimierungen, einerseits in Verlagen und andererseits in Buchhandlungen, was kann die bewirken nach deiner Erfahrung?
Also nach meiner Erfahrung bewirkt die sozusagen einen wirklich kontinuierlichen Verbesserungsprozess in Unternehmen, wenn man es gut macht und ernst meint. Bin jetzt keine Beraterin, insofern schöpfe ich da eher aus meinem sozusagen praktischen Erfahrungsbereich. Aber in den Verantwortungsbereichen, die ich hatte in meiner beruflichen Laufbahn, ging es oft um Prozessoptimierung. Und für mich hat sich total bewährt, immer mit Fragen zu starten. Also wirklich erstmal zu gucken, wo sind überhaupt die Schmerzpunkte, wo setze ich überhaupt an und was ist es wert, optimiert zu werden, damit es eben auch am Ende sozusagen effektiver ist. Und da habe ich meistens angefangen, wieder die Kunden zu befragen, beziehungsweise Kundenservice und Vertrieb zu befragen, worüber beschweren sich Kunden, was wird reklamiert, wo tauchen Fehler auf oder auch Mitarbeiter selber zu befragen, wo steckt wahnsinnig viel Zeit, wo habt ihr das Gefühl, dass Dinge nicht rundlaufen, wo gibt es viele individuelle Abläufe, die irgendwie historisch gewachsen sind, die aber eigentlich nicht mehr sinnvoll sind, die man inzwischen anders lösen könnte. Und das Ganze dann im zweiten Schritt nochmal zu sortieren, wie viel Aufwand müsste man reinstecken, um es zu verändern, was würde man dafür bekommen, also schlicht Aufwand nutzen, gegenüberstellen und sich dann dran machen und wirklich aber auch regelmäßig, kontinuierlich mit den Mitarbeitern selber diese Dinge nacheinander zu lösen. Und das erzeugt eine wahnsinnige Kraft, weil jeder auch Lust daran hat, seine eigenen Arbeitsbereiche zu verschlanken oder eben die Prozesse neu zu bauen, ist zumindest meine Erfahrung. Und am Ende waren das immer sehr, sehr gute Themen, die ja einfach auch Effizienz gebracht haben und Kosten sparen.
Du sprichst ja eigentlich einen Appell aus für einen Moment innehalten und mal sich diese Fragen stellen. Das ist ja so ein bisschen so wie bei diesem einen Häger, wo die verfolgt werden und rudern wie wild, um zu entkommen. Und dann sagt einer, es kommt auch Wind auf, lasst uns Segeln setzen. Und dann sagen alle, nein, geht nicht, wir müssen rudern. Das heißt ja, das ist genau der Punkt. Und das ist eben auch wichtig im Gespräch miteinander, andere zu fragen, wie macht ihr das eigentlich? Und zusammenzukommen und das auszusuchen. Wenn ich dir die kecke Frage stelle und ich weiß, dass du als kundenorientierter Mensch da nicht so gerne darauf antwortest, aber was sind so die häufigsten Fehler, die Buchhandlungen und Verlage aus deiner Sicht machen?
Also stimmt, ich habe schon so ein bisschen Schwierigkeiten, von Fehlern zu sprechen, weil ich das möchte ich mir eigentlich gar nicht anmaßen. Aber so aus meiner Beobachtung und hier natürlich ganz massiv durch die Logistikbrille, ich bin jetzt seit vielen Jahren eigentlich mehr oder weniger mein ganzes Berufsleben lang in der Logistik tätig. Was mir wirklich auffällt, ist die Lagerhaltung. In der Zeit, als ich hier im Libri-Vertrieb gearbeitet habe, habe ich mich darüber intensiv mit Buchhändlern auseinandergesetzt. Das waren noch Zeiten, wo Buchhandlungen Ersatzlager hatten, Hintergrundläger, irgendwelche Schubladen du kannst dich auch noch dran erinnern. Das ist alles Schnee von gestern, das gibt es nicht mehr. Buchhandlungen sind inzwischen just-in-time-orientiert, die haben ein minimales Lager vorrätig und sind eben sozusagen auch über Lieferketten natürlich schnellstmöglich mit Nachschub versorgt. Insofern, glaube ich, haben die Buchhandlungen da echt schon einen Riesenschritt gemacht. Wo ich aber noch ordentlich Potenzial sehe, ist bei den Verlagen. Also Stichwort Überbestände, Logistikflächen, die mit Lagermengen bestückt sind, die für die nächsten 15 Jahre ausreichen. Und da, glaube ich, braucht's mutige Veränderungsschritte, um einfach nicht nur nachhaltiger zu sein, sondern auch wirtschaftlicher, weil Lagerumschlag ist natürlich auch für Verlage wichtig, nicht nur für Buchhandlungen. Und das kriegen wir jedes Jahr neu dokumentiert. Der liegt unter 1 in der Branche.
Da muss ich kurz nachfragen. Unter 1 heißt also, dass ein Buch sich nicht mal einmal im Jahr bewegt.
Genau. Also die ganzen Mengen, die bei den Verlagsauslieferungen liegen, schlagen sich weniger als einmal im Jahr um.
Jetzt machen wir das Interview ja in Hamburg, wo viel Lager besteht und wo auch ein großer Weinumschlagplatz ist. Und das kann man vielleicht auch mitnehmen, dass durch Lagerung manche Bordeaux besser werden, aber Bücher nicht.
Genau, auf jeden Fall. Genau.
Und du hast ja vorhin schon gesagt zum Beginn des Gesprächs, dass hier auch neue Chancen liegen, durch bessere Tools Nachauflagen zu bestimmen und auch Print-to-Order und Print-on-Demand zu nutzen, was ja dann nochmal ein Appell ist, wenn wir über Fehler sprechen oder du, sag mal, nicht einen Fehler nennen willst, aber ein Verbesserungspotenzial, dann ist es sicher hier. Schaut euch eure Lagerbestände an und wie ihr disponiert und warum ihr euch eine mehrjährige Reichweite hinlegt. Hast du einen einfachen Tipp, Susanne? Der Podcast hat ja das Stichwort Wirtschaftlichkeit. Einen ganz einfachen Tipp, sozusagen die Goldformel für Buchhandel und Verlage, die sie direkt umsetzen können.
Also ich habe mir überlegt, ich würde gerne nochmal an das Thema Preise anknüpfen und möchte die Goldformel in Richtung der Verlage aussprechen und einfach sozusagen darum bitten oder dazu motivieren, dass jeder Verlag für sich einmal die Ergebnisse dieser dieser Backlist-Analyse sozusagen verinnerlicht und mit seinen eigenen Daten abgleicht und dann auch wirklich kritisch hinterfragt, wie gehe ich im eigenen Haus mit diesem Thema um und wie kann ich sicherstellen, dass bei jeder sich bietenden Möglichkeit die Preise angepasst werden. Und da glaube ich, ist sozusagen ein guter, schneller Effekt liegt darin, wirklich konsequent bei jeder Nachauflage den Preis anzupassen. Ich weiß aus vielen Gesprächen, also eigentlich sollte das ja selbstverständlich sein, aber ich weiß aus vielen Gesprächen, dass es nicht so ist. Und das wäre, glaube ich, ein allererster Schritt, der schon viel bringt und quasi auf der Straße liegt, dieser Effekt.
Und da kann man nur wieder betonen, dass die Preispolitik natürlich Sache eines jeden Hauses ist. Man sich aber, du sprachst das Thema Preisbindung an, nochmal bewusst macht, dass die Verlage durch die Wahl des Preises ja für die gesamte Wertschöpfungskette, das betrifft euch bei Libri genauso wie die Kolleginnen und Kollegen im Buchhandel, verantwortlich sind. Das kann man mal gesagt. Zusammengefasst, ganz kurz, wenn du an die kommenden Jahre denkst, was werden aus deiner Sicht und nach deiner Meinung die größten Herausforderungen für die Buchbranche sein? Und vielleicht auch dann, wenn wir über Herausforderungen reden, auch was sind die größten Chancen? Denn wir beide sind ja doch, obwohl seit Jahrzehnten in der Branche, durchaus Optimisten.
Ja, das würde ich auch so sagen. also ich traue unserer Branche wahnsinnig viel zu. Insofern bin ich zuversichtlich und auch wirklich guten Mutes, dass wir die Herausforderungen bewältigen werden, weil ich wichtig finde, wir machen es ja gemeinsam. Also an vielen Stellen, das haben wir heute auch schon gesehen, bietet der Börsenverein uns Möglichkeiten, zusammenzuarbeiten und auch in einem offenen Diskurs Dinge anzusprechen und sozusagen nach besseren gemeinsamen Lösungen zu suchen. Und das, finde ich, ist schon mal die Grundvoraussetzung dafür, dass nicht jeder einzeln vor sich hin murkelt, sondern wir eben als Branche da auch große Hebel gemeinsam in Bewegung setzen. Preisbindung und auch der reduzierte Mehrwertsteuersatz sind für mich auch ganz wichtige Voraussetzungen dafür, sozusagen, dass ich zuversichtlich und optimistisch bleibe, dass es der Branche weiterhin gut geht. Natürlich haben wir große Herausforderungen zu bewältigen. Also dieses Thema Lesefähigkeit in der Gesellschaft und auch die Frage, wie machen wir aus einer neuen Zielgruppe, die sich glücklicherweise gefunden hat mit dem New Adult, wie machen wir daraus eine stabile Leserschaft, dass die auch in 10 Jahren noch begeistert Bücher kaufen, ob mit Farbschnitt oder ohne. Auf jeden Fall Bücher kaufen und diese Leidenschaft auch weitergeben. Wie verankern wir weiterhin das Thema Lesen in Bildung, Wissen und in allen Orientierungsfragen gesellschaftlich? Aber auch eben sozusagen, wie nutzen wir neue Technologien, also KI-Möglichkeiten im positiven Sinne? Wie schaffen wir es, nicht nur Angst davor zu haben, sondern auch die Chancen und Möglichkeiten zu sehen? Ganz wichtig ist mir in dem Zusammenhang das Thema Nachhaltigkeit. Darum müssen wir uns als Branche, die mit Papier arbeitet, auf jeden Fall kümmern. Und hier würde ich gerne nochmal eine echte Lanze brechen für das Ganze, die ganzen Möglichkeiten, die POD bietet, in puncto Flexibilisierung von Beständen und auch sozusagen mal Modelle umzudrehen und zu sagen, warum fange ich hinten in der Backlist an, warum fange ich nicht bei Novitäten an und sehe zu, dass neue Titel immer auch gleich als POD sozusagen Datei vorliegen, so dass man im Falle eines Ausverkaufs auch sofort umswitchen kann, der Verlag keine Umsätze verliert. Und so, da glaube ich, muss man einfach umdenken. Man kann auch mal sagen, man lässt einen Titel erst im POD erscheinen und schaut mal, wie erfolgreich er ist und druckt dann im Zweifel nach. Also das sind Dinge, die ich mir für die Zukunft wünsche, dass wir da sozusagen vorhandene Möglichkeiten viel kreativer und flexibler nutzen.
Vielen Dank. Das ist eine große Tour d'Horizon, die du hier spannst mit Herausforderungen und Chancen. Und ich freue mich auch, dass du die Gemeinsamkeit betonst, die wir hier in der Branche haben. Deswegen gibt's den Börsenverein, um hier eben alle drei Sparten zusammenzuführen und Antworten zu finden, gemeinsam und neue Kapitel aufzuschlagen. Zuletzt, das ist ja der erste Podcast aus der Reihe, den wir machen, noch eine Off-Topic-Frage, die wir all unseren Gästen in den Podcast stellen werden. Warum arbeitest du gerne oder muss ja bei uns beiden schon sagen, immer noch gerne in der Buchbranche, Susanne?
Ja, also ich kann für mich nur sagen, ich habe in dieser Branche wirklich mein berufliches Zuhause gefunden. Das ist einfach ein so spannender Bereich und egal mit welcher Aufgabe ich unterwegs war, ich habe immer wieder neue Facetten kennengelernt und durfte neue Aufgaben übernehmen und sozusagen dazu beitragen, auch zu gestalten. Das ist vielleicht das Allerwichtigste. Ich habe immer Aufgaben bekommen, in denen ich gestalten konnte. Und diese Branche mit all ihrer Vielfalt und den wirklich auch wahnsinnig netten Menschen und tollen Produkten, mit denen man sich super identifizieren kann, begeistert mich, motiviert mich. Und ja, ich hoffe, das bleibt so bis zum Ende meines Berufslebens.
Ich danke dir sehr. Das war auf jeden Fall spürbar, auch in unserem Gespräch. Liebe Susanne, ein herzliches Dankeschön an dich und alles Gute für euch und für die Branche weiterhin.
Vielen Dank, Peter. Das wünsche ich dir und euch auch.
Das war Neue Kapitel, der Podcast für die Buchbranche. Mehr aktuelle Themen, die unsere Branche beschäftigen, besprechen wir auf unserem großen Jubiläumskongress in den Wilhelm-Studios Berlin am 5. und 6. Juni 2025. Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket über www.neue-kapitel.de. Wir freuen uns auf Sie.